Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind heute beim fünften Teil der Auslegung des Kolosserbriefs, bei Kolosser 1, die Verse 24 bis 27. Kolosser 1, 24 bis 27. Da schreibt der Apostel Paulus: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort zu vollenden. Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben heute kein wirklich einfaches Wort. Eben haben wir gelesen, dass der Apostel Paulus schreibt, ich werfe es gerade auch noch mal an die Wand. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden für euch und ergänze stellvertretend die fehlenden Bedrängnisse des Christus in meinem Fleisch für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde. Ihr seht, ich habe zwei Worte hervorgehoben, das Stichwort ergänze und fehlend. Da fragen wir erstaunt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch beim Lesen manchem so gegangen ist, ja, muss denn zu den Leiden Christi noch etwas ergänzt werden? Ja, kann überhaupt zu den Leiden Christi etwas ergänzt werden? Hat Jesus in seinem Leiden das Heil der Welt etwa noch nicht vollständig vollbracht? Hat Jesus einen Mangel hinterlassen, der nun durch das Leiden des Paulus noch ausgefüllt werden muss? Die Aussage von Vers 24 ist in der Tat zunächst etwas verwirrend. Halten wir aber als erstes fest, was das Heil betrifft, ist das Leiden Jesu ans Ziel gekommen, ohne jeden Zweifel. Und nichts stünde Paulus ferner, als da zum Heilswerk Jesu noch etwas hinzufügen zu wollen. Das Heil ist vollbracht. Mit diesen Worten ist Jesus am Kreuz gestorben. Es ist vollbracht. Und wenn etwas vollbracht ist, gibt's da nichts mehr hinzuzufügen. Das gilt fürs Heil. Ganz anders aber sieht das mit dem Leiden des Christus aus. Denn so wie Jesus, der Herr der Gemeinde, gelitten hat, so muss nun auch die Gemeinde sein Leib leiden. Denn die Gemeinde Jesu lebt, was uns immer wieder nicht mit besonderer Freude erfüllt, weiter in der Ablehnung und in der Verfolgung, in der Feindschaft der Welt, ebenso wie zuvor ihr Herr. In Johannes 15 haben wir deshalb als Lesung die Verse 18 bis 21 vorhin gehört, dass die Welt uns hasst, so wie sie Jesus gehasst hat. Und in diesem Hass verfolgt uns die Welt ebenso, wie sie Jesus verfolgt hat, weil sie Gott nicht kennt. Und deshalb sagte Jesus auch: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist ein göttliches Gesetz. Christus musste leiden. So erklärt Paulus Jesus auf dem Weg nach Emmaus, den beiden Emmaus-Jüngern, am Ostertag. Lukas 24, Vers 26, Christus musste solches leiden. Das ist eine göttliche Notwendigkeit. Jesus musste von Israel abgelehnt werden. Jesus musste von Judas verraten werden. Jesus musste von den Juden an die Römer ausgeliefert werden. Jesus musste schließlich von den Römern gekreuzigt werden. All das musste geschehen, damit das Heil zu den Heiden kommen konnte, damit der göttliche Ratschluss sich erfüllt. Christus musste leiden. Und dieses Leiden müssen, Das gilt eben nicht nur für Jesus Christus, den Heiland und Erlöser. Das gilt auch für seine Gemeinde. So wie er leiden musste in dieser gottfernen Welt, so muss auch seine Gemeinde leiden. Und auf dieses Leiden der Gemeinde bezieht sich die Aussage des Apostels Paulus, nicht auf das Leiden Jesu selbst. Das scheint sprachlich im Moment nicht ganz klar, deshalb führe ich es auch etwas aus, weil das der eigentliche Knackpunkt ein Stück weit ist. Es gilt nicht für Jesus selber, nicht direkt zumindest, denn Jesus hat seinen Leidensauftrag am Kreuz abgeschlossen. Aber Jesus ist seit Pfingsten durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde persönlich gegenwärtig. In uns, liebe Geschwister, wohnt er durch den Heiligen Geist. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Und dabei ist es nicht so, dass unser Haupt einfach nur fernab vom Leib und von den Gliedern oben im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt. Das ist zwar auch so, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere und für uns mindestens genauso wichtige Teil der Wahrheit ist, dass dieses Haupt eben durch den Heiligen Geist ganz unmittelbar mit der Gemeinde verbunden ist und ganz persönlich in ihr lebt. Das heißt, die noch ausstehenden, die noch fehlenden Bedrängnisse der Gemeinde, die leiden, sind damit auch noch fehlende Bedrängnisse des Christus selber, die er in und mit seiner Gemeinde weiterzuleiten hat. Der Kampf, den Satan gegen die Gemeinde führt, der ist ja nicht eigentlich gegen die Gemeinde gerichtet, sondern nach wie vor gegen Christus. Satan greift Jesus in seiner Gemeinde an. Das ist der Hintergrund, der hinter diesem Satz steht. Wir müssen Vers 24 ganz heilsgeschichtlich verstehen. Die Erdenzeit Jesu war ein besonderer und einmaliger heilsgeschichtlicher Abschnitt. Der Übergang vom alten Bund zum neuen Bund. Es war der Abschnitt, in dem ganz Jesus und Jesus allein im Mittelpunkt stand. Er allein war am Werk in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren. Der Rest, so kann man überspitzt sagen, war eigentlich nur Kulisse und Statisten. Wir sehen es auch bei den Jüngern, die waren in diesen 3 Jahren im Wesentlichen eigentlich nur dabei. Nur punktuell, als er etwa die 70 etc. ausgesandt hat, waren sie auch selber aktiv ins Geschehen mit einbezogen. Ansonsten waren sie einfach Begleiter und erlebten mit, was Jesus tat. Es war die Zeit, in der Jesus für uns wirkte. Jesus nahm unsere Schuld auf sich, er ging für uns ans Kreuz, er litt für uns, er handelte stellvertretend für uns. Seit Himmelfahrt und Pfingsten leben wir in einer anderen Zeit. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der Jesus nicht mehr für uns wirkt. Das hat er vollbracht am Kreuz. Jetzt wirkt er durch uns. Jetzt handeln wir gewissermaßen stellvertretend für ihn. Ich dachte bei der Vorbereitung, wenn der Papst sich Vicarius Dei nennt, Stellvertreter Gottes, dann wäre es eigentlich gar nicht so furchtbar falsch, wenn er es nicht auf sich alleine beziehen würde. Denn Vicarius Dei, Stellvertreter Gottes, sind wir im Grunde genommen alle, soweit wir durch den Glauben an Jesus Christus seine Kinder und damit auch so seine Boten sind. So sagt Paulus im Grunde genommen selber, Korintherbrief, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Vicarius Dei, Stellvertreter Jesu, Stellvertreter Gottes, an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich betone das auch so ausführlich, liebe Geschwister, dass uns klar ist, was wir für eine Stellung in dieser Welt haben, die man uns überhaupt nicht ansieht. Was für eine Autorität, was für eine Vollmacht zu wirken wir haben, wenn wir im Auftrag, im Gehorsam, in der Verheißung des Herrn wirken. Wir sind Vicarius Dei, Stellvertreter Gottes in dieser Welt. Nicht in eigener Anmaßung, da sind wir nichts, Nullen, Luschen, Loser. Aber in Christus, durch seine Kraft, durch seinen Geist, sind wir Stellvertreter des Heilands. Aber wenn wir eben nun seine Stellvertreter sind, dann werden wir eben auch vom Teufel stellvertretend für den Christus, den wir repräsentieren, geschlagen und bedrängt. So wie Satan damals Jesus angegriffen hat in diesen 3 Jahren seiner Erdenzeit, so wie er ihn bedrängt und versucht hat in der Wüste, so greift er heute uns an, seine Gemeinde. So bedrängt er und versucht er uns. Der Kampf Satans und der gottlosen Welt gegen Jesus ist ja noch nicht zu Ende. Der tobt bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu. Und nun sagt Paulus, an diesem Kampf und an dem Leiden, den er mit sich bringt, fehlt noch etwas. Das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, ich ergänze stellvertretend die fehlenden Bedrängnisse des Christus. Es ist ja interessant, schon allein das Wort, das Paulus da gebraucht, ergänzen, vollmachen, ist nicht einfach. Aber wenn wir es Stück um Stück erschließen, wird es umso aussagekräftiger. Es heißt schon in seiner Ausgangsform, ist wieder, wie ganz typisch im Griechischen der Bibel, oft zusammengesetzte Wörter aus mehreren Stücken. Schon die Ausgangsform heißt vollmachen, ergänzen. Damit erst aber umgekehrt schon die Aussage eines Mangels gemacht. Denn wenn man etwas vollmachen kann, wenn man noch etwas ergänzen kann, dann ist logischerweise etwas schon vollständig. Wenn ich einen Krug Wasser habe, der randvoll ist, kann ich nichts mehr vollmachen. Der Hinweis auf das Fehlende, der da nochmal vorkommt, ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Der wäre in der Ausgangsform schon gesagt. Aber Paulus ergänzt es nochmal, um zusätzlich zu betonen, es fehlt wirklich noch was. Die Leiden des Christus, die Leiden in seiner Gemeinde sind noch nicht voll. Die müssen nun erfüllt werden. Und zwar stellvertretend. Ist interessant, vor dieses Verb, das vollmachen heißt, sind im Griechischen 2 Präpositionen gesetzt, die jedes für sich und damit beide in doppelter Weise betonen, dass da etwas stellvertretend geschieht. Für jemand anderen. Das ist jetzt die nächste Frage. Die ist nicht mehr ganz so kompliziert. Für wen leidet Paulus stellvertretend? Bitte? Genau, da hat er es ausdrücklich gesagt, für euch, für seinen Leib, die Gemeinde. Sehen wir sofort bestätigt, Paulus leidet also nicht für Christus. Er ergänzt die Bedrängnisse des Christus, aber eben für seine Gemeinde. Es sind gewissermaßen die Christusbedrängnisse, die die Gemeinde in Jesus und an seiner Stelle erleiden muss. Wie nun stellvertretend? Paulus redet ja vom Vollmachen, vom Erfüllen. Da muss noch was ergänzt werden. Wenn meine Antwort stimmt, dann verstehen wir auch, warum Paulus sich so über das Leiden für die Gemeinde freut. Ich vermute, dass Paulus bei diesem Bild und dieser Aussage vor Augen steht, dass die Gemeinde ein von Gott vorherbestimmtes Gesamtmaß an Leiden zu ertragen hat. Ich denke an den schon erwähnten Messbecher, den hier der Seder auf diesem Bild, der fasst 1 Liter und ist bereits mit 700 Milliliter gefüllt. Es müssen also noch 300 Milliliter aufgefüllt werden, die fehlen noch. Mit jedem Leiden nun, das Paulus beiträgt, bleibt für die nachfolgende Gemeinde weniger zu leiden übrig. Und so ergänzt Paulus die noch fehlenden Christusbedrängnisse für die Gemeinde. Ich betone ausdrücklich, dass ich das vermute, diese Auslegung, aber so wie Gottes Wort es formuliert, macht's auf mich den Eindruck, dass es so ist. Denn wenn Gott seiner Gemeinde ein unbegrenztes, nicht näher definiertes Maß an Leid verordnet hätte, dann könnte ja nichts vollgemacht, nicht ergänzt werden. Vollgemacht kann immer nur etwas werden, wo auch die Fülle eine Definition hat. Wo die Fülle sich in der Unendlichkeit verliert, im Unklaren kann nichts vollgemacht werden. Da bleibt man immer im Unklaren. Soweit ich in die Kommentare reingeschaut habe, scheinen das andere Ausleger ähnlich zu sehen. Paulus nimmt vom Leiden, das der Gemeinde des neuen Bundes zugeteilt ist, einen möglichst großen Brocken auf sich persönlich. Der mittlerweile verstorbene Heiko Grimmer schrieb in seinem Kommentar dazu, was an dem Apostel geschieht, geschieht schon nicht an der Gemeinde. Es ist genau dieser Gedanke. Den Teil des Leidens, den Paulus auf sich nimmt, muss schon die Gemeinde selber nicht mehr tragen. Und weil der Paulus das sieht und das vor Augen hat, dass er mit der Gemeinde damit Leiden und Last abnimmt, deshalb trägt er dieses Leiden gerne und willig. Und es ist schon beeindruckend, liebe Geschwister, wir sehen, ganz in der Art seines Herrn Jesus setzt sich Paulus auch ganz für die Gemeinde ein. Paulus sieht seine ganze Biografie, sein ganzes Leben, sein ganzes Arbeiten und sein ganzes Leiden für euch, für die Gemeinde. Dass Paulus so für die Gemeinde Jesu leidet, ihr zu Gut, ihr zum Segen, ihr zu Ehre, das betont er etwa auch in Epheser 3, 1 und 13. Er schreibt dort, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch. Auch wieder dieses für euch. Die Nationen. Und deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Und ähnlich in dem ebenfalls schwierigen Wort von Philipper 2, 17 und 18, da schreibt er, wenn ich auch geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Paulus will also interessanterweise kein Mitleid mit seinem Leiden, er will vielmehr mit Freude von der Gemeinde. Interessanter Gedanke, auf den ich jetzt hier nicht weiter eingehen kann, aber wir sehen den Gesamtzusammenhang. Wobei der Hinweis wichtig ist, Paulus leidet nicht grundsätzlich gerne. Er betreibt keine Verklärung und Verherrlichung des Leidens an sich. Das wäre auch unbiblisch. Das Leiden an sich ist in der Bibel durchaus etwas Negatives. Wir sollen keine Leidenssehnsucht haben. Wir dürfen uns freuen, wenn es uns gut geht und das dankbar aus der Hand Gottes annehmen. Paulus freut sich nicht am Leiden an sich, er freut sich am Leiden für die Gemeinde. Das ist der Unterschied. Weil er sieht, dass da was Gutes, was Positives, was an Segen rauskommt. Und darin aber zeigt sich nun eben auch sein Wesen als Hirte. Er macht sich nicht aus dem Staub, er bringt sich nicht selbst in Sicherheit und lässt die Gemeinde leiden. Nein, er hält die Stellung, er stellt sich schützend vor die Gemeinde und nimmt ihr Leiden auf sich. Es ist dabei keineswegs so, dass das Leiden immer das einzige im Leben des Paulus gewesen wäre, aber doch so, dass es des Paulus nahezu ständiger Begleiter war. Ich will das kurz an der ersten Missionsreise veranschaulichen. Da sehen wir erste Position, nachdem sie von Antiochia dort abgereist waren, ging es ja nach Zypern, Salamis und dann nach Paphos. Paphos erfreulich. Der Landvogt Sergius Paulus wird offen für die Botschaft Jesu. Aber schon ist der Zauberer Elymas da, um ihn von diesem Glauben abzuhalten. Nun darf Paulus diesen Widersacher des Werkes Jesu zwar für eine Zeit mit Blindheit strafen, aber kaum haben sie die Insel verlassen, da streicht ihr Mitstreiter Johannes Markus die Segel. Es geht weiter nach Antiochia, da oben Pisidien. Das eine ist das am Orontes, das hier in Pisidien. Menschen kommen zum Glauben, aber dann werden Paulus und Barnabas zur Stadt hinausgejagt. Sie gehen nach Ikonium. Eine große Menge der Juden und Griechen kommen zum Glauben an Jesus, aber dann entsteht eine Spaltung in der Stadt. Paulus und Barnabas müssen fliehen, um nicht gesteinigt zu werden. Sie kommen nach Lystra. Ein Gelähmter wird geheilt durch die Gnade Gottes, aber Paulus wird gesteinigt und für tot liegen gelassen. Wir sehen, nicht umsonst heißt es dann abschließend zu dieser ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 14, 22, und sie, nämlich Paulus und Barnabas, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben bleiben und dass sie durch viele Trübsale müssen ins Reich Gottes gehen. Müssen. Im Griechischen wird doch ganz ausdrücklich betont, hervorgehoben, das Göttliche muss. Ich habe es bewusst so kurz nachgezeichnet, damit wir sehen, ja, Gottes Kraft ist in uns wirksam. Da, wo wir uns ganz ihm zur Verfügung stellen, dürfen wir das erleben. Es bewegt sich was, Gott schenkt Frucht. Aber das Leiden um Christi willen wird im Normalfall ein ständiger Begleiter sein. Heute ist dieses Wissen wichtiger denn je, denn unsere Gemeinden sind weithin zu Genuss- und Konsumgemeinden geworden. Spaß haben, der volksbelustigende Eventcharakter sogenannter christlicher Veranstaltungen gewinnt täglich mehr an Bedeutung. Aber das Gegenteil von Spaß haben ist das Leiden. Man wird heute leider vielfach ganz einseitig auf positives Erleben ausgerichtet und das Leiden hat seinen Platz nur noch als geistlicher Unfall, als Zeichen geistlichen Versagens, als Folge von Glaubens- und Gebetsmangel, als Zeichen fehlender geistlicher Vollmacht. So wird's heute vielfach dargestellt. Nicht umsonst, liebe Geschwister, damals war es aber schon genauso, vor 2000 Jahren war es genauso, haben wir besonders breite Ausführungen des Paulus zum Stichwort Leiden im 2. Korintherbrief. Die Korinther waren ja die Supercharismatiker und da waren die selbsternannten Überapostel, die verächtlich auf den Paulus herabgeschaut haben. Die haben gesagt, schaut euch doch mal den Paulus an, diese jämmerliche Gestalt. Kaum hat er eine Stadt betreten, da werfen sie ihn schon hochkant wieder raus. Hin und her gejagt wird er wie ein räudiger Straßenköter. Während bevollmächtigte Supercharismatiker als Mähdrescher Gottes durch die Welt ziehen und Millionen zu Jesus führen, muss Paulus Athen unverrichteter Dinge verlassen, weil keine offene Tür da ist. Wir sehen den krassen Gegensatz. Und so sagen diese Supercharismatiker, das kann doch nicht das siegreiche Leben sein, zu dem Christus uns berufen hat. Die Gemeinde Jesu muss ihrem Herrn entsprechen, siegreich muss sie sein, strahlend muss sie sein, erfolgreich muss sie sein. Aber das Leben des Paulus, das ist nicht das eines vollmächtigen Apostels Jesu. Das ist das Leben eines geistlichen Schwächlings. Und so, mit so ähnlichen Gedanken, haben sie die apostolische Autorität des Paulus bestritten. Ja, es stimmt, wir sind zum Sieg berufen und wir wissen, heute schon, der Sieg ist unser. Aber der Weg zu diesem Sieg ist der Weg durchs Leiden. Und deshalb habe ich als Predigtthema auch gewählt, durchs Leiden zur Herrlichkeit. Es gibt zur Herrlichkeit keinen anderen Weg. Es gibt zur Herrlichkeit keinen anderen Weg als den Weg durchs Leiden. Ich wäre der Erste, der sofort hier schreien würde, wenn Jesus uns einen Weg zeigen würde, der ums Leiden rumführt. Gäbe es gar nicht zu, ich wäre der Erste. Aber der Weg zur Herrlichkeit geht durchs Leiden um Jesu willen. Einen Weg der Jesus-Nachfolge ohne dieses Leiden gibt es nicht. Jesus sagt klar und ausnahmslos, wer nicht mein Kreuz auf sich nimmt. Und jetzt sagt er nicht, der wird bestenfalls ein Jünger zweiter Klasse werden. Er sagt ausnahmslos, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht. Ein Weg ohne Kreuz, ein Weg ohne Leiden ist in der Jesus-Nachfolge nicht möglich. Am Kreuz, auch das ist ja bezeichnend, am Kreuz hat Jesus den Sieg vollbracht. Nicht auf dem Schlachtross, in der Siegerpose auf dem Schlachtfeld. Am Kreuz, ganz unheroisch, man kann nicht schmählicher und schändlicher und versagender sterben als am Kreuz. Ganz im Versagerstil, aber im Versagerstil hat Jesus den Sieg vollbracht. Die Charismatiker wollen den Sieg in Kraft und Herrlichkeit, nicht am Kreuz. Ist der Unterschied. Und deshalb machen sie Jesus-Märsche und üben sich in geistlicher Kampfführung. Sie gehen in Gebetsmärschen auf die umliegenden Berge der Städte. Von dort aus binden sie Dämonen, sie proklamieren den Sieg Jesu und setzen die Kräfte Gottes über einer Stadt frei. Was hat Jesus getan? Auch interessant. Beim Einzug in Jerusalem, da kam er von da oben, auf der Gegenseite liegt Bethsaida, Bethanien, da kam er da oben rüber. Man sieht es auf diesem Bild nur relativ klein, eine relativ neue Kirche. Ob es genau da war, weiß ich auch nicht. Hab noch ein zweites Bild, da sieht man sie auch, da oben. Die hat den Namen Dominus Flevit, heißt zu Deutsch, der Herr weint. Als Jesus Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen kam, da heißt's, als er sich aber der Stadt näherte, irgendwo da oben am Ölberg. Und er sieht hinunter, der Ölberg ist ja höher als der Hügel, auf dem der Tempel liegt, er sieht hinunter auf den Tempel und dann heißt's, er weinte. Jesus bindet nicht die Dämonen, er proklamiert nicht den Sieg, er setzt nicht die Kraft Gottes über Jerusalem frei, obwohl er über diese Kraft zweifellos verfügte. Nein, all das tut er nicht. Er weint über Jerusalem und über die verstockten Herzen der Menschen. Und er weint wegen des Gerichts, das er über diese Stadt und die Menschen kommen sieht, weil sie nicht Buße tun. So ein Schwächling, möchte man sagen, ein ordentlicher Charismatiker wäre ganz anders vorgegangen. Jesus weint. Und liebe Geschwister, dass auch doch wir heute wieder weinen lernen über so viele verstockte Herzen um uns her. Es gibt genug zu weinen in diesen Tagen. Wir wollen nicht verurteilen, wir wollen wirklich mitleiden. Mit ganzem Ernst sehen, was Jesus gesehen hat, als er auf Jerusalem geschaut hat. Er hat verlorene Menschen gesehen, die ins Gericht gehen. Und liebe Geschwister, dass uns der Herr Jesus diesen Blick auch schenkt, wenn wir unsere ungläubigen Nachbarn sehen, unsere Arbeitskollegen oder wen auch immer, die ungläubige Welt um uns her, dass wir verlorene Menschen sehen auf dem Weg ins Gericht. Auch dieses Weinen und Leiden an der Verstocktheit und der Verlorenheit der Welt gehört zu den Leiden, die die Gemeinde zu tragen hat. Und überall da trägt Paulus mit, jetzt geht's noch etwas schneller zum Schluss hin, das war der erste große breite Gedanke, Paulus trägt mit an der Gemeinde, denn er sagt, ihr Diener bin ich geworden, Vers 25, nach der Verwaltung oder Haushaltung Gottes. Und dieses Amt, das Paulus bekommen hat, hat eine besondere Aufgabe, nämlich das Wort Gottes zu vollenden. Inwieweit muss Paulus nun vollenden das Wort Gottes? Hat Gott in Jesus noch nicht vollständig und vollkommen geredet? Muss da auch noch was dazu getan werden? Nein, es gilt wieder ganz heilsgeschichtlich. Paulus darf das Wort vollenden, indem er öffentlich verkündigen darf, was von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Den Gedanken brauchen wir noch, damit wir wirklich auch durchs Leiden vollends zur Herrlichkeit kommen. Jesus hat das Heil vollbracht. Aber es nützt ja nichts, wenn etwas vollbracht ist und die es angeht, die erfahren nichts davon. Also Paulus darf auch hier vollenden, dass er das Heil, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, zu denen bringt und denen verkündet, für die es vollbracht wurde. Er darf diese unglaubliche Botschaft den Menschen bringen. Eine Botschaft, die nicht nur von den Geschlechtern her, da sind wohl die Menschengeschlechter gemeint, sondern auch von den Äonen her, von den Weltzeiten her verborgen war. Bei Gott ist ja von Anfang an alles schon geordnet. Es ist ihm bekannt. Aber er hat es noch verborgen. Auch zu Zeiten, als es noch keine Menschen gab, war es schon bestimmt. Aber alle, die vorher kannten die Botschaft nicht, die Paulus nun bringen und damit zum Ziel bringen darf. Denn jetzt offenbart Gott es seinen Heiligen, so lesen wir, der Gemeinde, dieses Geheimnis. Und was ist das Geheimnis? Davon redet Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist ein Geheimnis in den Nationen. Ich denke, wir tun gut daran, es ganz wörtlich zu übersetzen, in den Nationen. Dann erschließt sich nämlich die Größe dieses Geheimnisses am umfassendsten. ein Geheimnis in den Nationen. Und was ist in den Nationen? Christus. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, das Paulus den Nationen, den Heidenvölkern verkündigen darf. Auch ihr Heidenvölker dürft ganz mit Jesus, mit dem Schöpfer, mit dem Heiland verbunden sein. Im Glauben natürlich. Nicht aufgrund ihres Heidenseins, sondern im Glauben, durch Umkehr. In ihm dürfen auch die Heiden Hoffnung der Herrlichkeit haben, die Völker. Und ich betone nochmal, Hoffnung ist in der Bibel nie etwas Vages oder Ungewisses. Christliche Hoffnung ist das Absolute, das Felsenfeste. Es heißt nur deshalb Hoffnung, nicht weil es ungewiss wäre, sondern allein deshalb, weil wir es noch nicht sehen. Wenn zum Beispiel ein reicher Erbonkel der Michaela auf Neuseeland eine Luxusvilla vermacht hätte, im Wert von vielen Millionen Dollar, mit riesigem Pool, mit Park, mit Hubschrauberlandeplatz, eigenem Tennisplatz und Golfanlage. Stellt euch vor, jetzt kommt der Brief vom Notar von Neuseeland. Die Michaela macht ihn auf und liest, wurde die Villa im Auftrag des Erblassers auf ihren Namen Michaela Rief eingetragen. Ab wann gehört die Villa der Michaela? Ab dem Augenblick, wo sie im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen wird. Die Michaela wohnt zwar noch auf der anderen Seite der Erdkugel, rund 18.000 Kilometer entfernt. Sie hat noch keinen Ziegel von der Villa gesehen, noch viel weniger sie betreten. Aber sie gehört ihr. Nachdem sie den Brief des Notars gelesen hat, ist sie natürlich total begeistert, kann es kaum abwarten, nach Neuseeland zu fliegen und in die Villa einzuziehen. Das meint die Bibel mit Hoffnung. Nicht irgendwie auch nur den winzigsten Zweifel dran, dass es mir gehört, sondern eben noch die Vorfreude, das Leben darauf hin. Christus in uns, das ist schon Wirklichkeit. Wenn wir zu Jesus gehören, dann wohnt der lebendige Gott schon in uns. Aber wir haben darüber hinaus die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, ganz wichtig, wir haben nicht die Hoffnung der Errettung. Warum haben wir nicht die Hoffnung der Errettung? Weil wir die schon haben. Seligkeit, Erlösung, Rettung, Heil haben wir in Jesus schon. Nichts, was wir für die Zukunft erwarten. Wir sind durch Jesus aus dem Tod ins Leben gekommen, aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Unsere Hoffnung, unser Erbe ist nicht die Rettung, sondern die Herrlichkeit. Liebe Geschwister, wir gehen einer unvorstellbaren Herrlichkeit entgegen. Das dürfen wir gerade in diesen Tagen immer wieder vor Augen haben. Wir gehen einer unvorstellbaren Herrlichkeit entgegen. Und zu dieser Herrlichkeit sind eben nicht nur die Juden berufen, sondern in Jesus auch die Nationen. Auch wir. Deshalb dürfen wir dazugehören. Und wir dürfen beten, dass sich doch noch viele zu dieser Herrlichkeit einladen lassen. Amen.